Im Gesetz sind wir gleichberechtigt, aber das heißt nicht irgendwie, dass wir auch die gleichen Chancen haben.
Das Problem ist, Anstand kannst du nicht ins Gesetz schreiben.
Gerade so in den letzten 3 bis 5 Jahren ist auch im öffentlichen Diskurs der Fokus auf Entwertung, Entmenschlichung, Herabwürdigung wieder erheblich gestiegen.
Gerade was so diese sozialen Aspekte bei Autismus angeht, könnte man ja auch sagen, dass es eigentlich so ein sogenanntes Double Empathy Problem ist. Also sozusagen, dass die Empathie sozusagen von beiden Seiten problematisch ist.
Next Gen Education. Bildung, Karriere und Zukunft. Seit 1848. Der Podcast der Karl Remigius Fresenius Education Group. Jetzt mit Danja Mischupach und Professor Dr. Andreas Beiwas.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, und herzlich willkommen, liebe Andi. Ja, es ist Juni und das bedeutet unter anderem Pride Month, der Monat, der für die Sichtbarkeit der Geschlechtsidentitäten und Orientierungen steht, und dazu nachher noch ein bisschen mehr. Und wir haben gerade letzte Woche auch bei uns den nationalen Diversity Day bei uns in der Bildungsgruppe gefeiert. Diversity, ja, ist in aller Munde, Andi, aber nicht nur positiv belegt, würde ich sagen. Seit Anfang des Jahres haben viele internationale Unternehmen, darunter zuletzt jetzt auch ja SAP, ihre Diversity-Ziele stark zurückgeschraubt oder sogar ganz gecancelt. Hintergrund sind die politischen Veränderungen, die mit der Trump-Ära in den USA einhergingen und die Diskussionen über Diversität neu entfacht haben. Und da frage ich dich doch jetzt mal ganz provokant, Andi, sag mal, haben wir eigentlich keine anderen Probleme?
Ich finde immer, Diversität sollte man auch nicht reduzieren sozusagen auf allein sexuelle Orientierung oder auf Körpergröße oder Geschlecht, sondern wir alle sind irgendwie ja unterschiedlich. Und das Spannende daraus ist doch, wie wir aus, sagen wir mal, lauter unterschiedlichen Menschen doch etwas Gemeinsames schaffen und machen können. Von dem her, glaube ich, braucht die Welt wirklich mehr sozusagen Diversity Management, nämlich dass wir alle miteinander, so unterschiedlich wir sein mögen, welche unterschiedlichen Ansichten wir haben, was wir lieben, was wir hassen, wie wir aussehen, trotzdem gemeinsam irgendwie eine Willensgemeinschaft bilden und alle irgendwie gemeinsam ja zu einem guten Ziel kommen. Von dem her, glaube ich, freue ich mich, dass wir dieses Thema heute mal hervorheben. Und ich glaube, gerade aktuell, weit über den Pride Month hinaus, ist dieses Thema Diversity auch für uns als Bildungsgruppe, weil wir ja die nächste Generation ausbilden, ne, ganz besonders wichtig.
Super wichtiges Thema, stimme ich dir zu. Und ich finde, der Fehler liegt so ein bisschen in diesem zu engen Diversitätsverständnis, ne, was wir jetzt manchmal auch finden. Du hast es gerade schon angesprochen. Ist halt, es geht um Perspektivenvielfalt. Und die wird uns nur helfen, auch um Lösungen zu finden. Und es geht eben auch um Chancengleichheit. Stichwort Geschlecht. Andi, ich setze mich seit vielen Jahren schon dafür ein, dass eben Frauen in der Arbeitswelt nicht mehr benachteiligt werden. Und dann höre ich ganz oft, ja, aber ihr seid doch gleichberechtigt, ne? Aber das stimmt natürlich, im Gesetz sind wir gleichberechtigt, aber das heißt nicht irgendwie, dass wir auch die gleichen Chancen haben.
Viele Menschen, die noch ganz andere Diskriminierungserfahrungen machen, sei es vom Geschlecht, aber das heißt zum Beispiel auch, wenn ich einen ausländischen Namen, Migrationshintergrund habe, sehen wir immer wieder, dass Menschen sich sozusagen auch diskriminiert fühlen, oder es kann auch das Alter zum Beispiel sein, also dass man mal zu alt oder zu jung für den einen oder anderen Job ist. Also ich glaube, es gibt ganz viele auch subtile Formen von Diskriminierung. Und wie du gesagt hast, man kann natürlich immer viel versuchen, der Gesetzgeber versucht immer gerne mit Gesetzen Dinge zu regeln. Aber ich komme gerade jetzt aus meiner Vorlesung Wirtschaftsethik. Also die habe ich gerade fertig, und da habe ich meinen Studierenden auch gesagt, naja, da geht es zum Beispiel um Kaufmannsanstand. Was ist ein anständiger Kaufmann und wie können Unternehmen ethisch agieren? Und dann sage ich immer, das Problem ist, Anstand kannst du nicht ins Gesetz schreiben, sondern das ist auch eine moralisch, normativ, ethisch Richtschnur, die wir als Gesellschaft selbst in uns verankern und leben müssen. Natürlich können Gesetze helfen, aber sie können eigentlich immer nur flankierend sein, denn es muss aus uns herauskommen. Das ist das, was ich als Willensgemeinschaft angesprochen habe. Wir müssen aus uns heraus offen sein, und da müssen wir Menschen dafür gewinnen und überzeugen. Das gilt in der Gesellschaft als Ganzes, das gilt in den Unternehmen, und das gilt aber eben auch zum Beispiel explizit in meiner Lehrveranstaltung bei meinen Studierenden.
Total, ne? Und das ist für uns als Bildungsanbieter, du hast es gesagt, super wichtig, und mich nervt auch so ein bisschen, dass dann oft ja das wirtschaftliche Interesse im Vordergrund steht, ne? Nein, das ist natürlich nicht das Wichtigste, sondern da geht es um Werte, du hast es gesagt, da geht es um Menschlichkeit, ne? Und wie wir zusammenleben und dann eben auch arbeiten können. Und ich muss auch sagen, mir macht es schon auch ein bisschen Sorgen, ne, was da gerade in den USA, aber ehrlicherweise ja auch bei uns in Deutschland gerade passiert. Deswegen umso wichtiger, dass wir darüber heute sprechen, denn es ist natürlich anstrengend, auch das Thema. Es ist immer einfacher, wenn du dich irgendwie mit Menschen umgibst, die dich bestätigen, die deine Meinung haben, wo du irgendwie nicht nochmal denken musst, ah, warum ist es so, und vielleicht nochmal hinterfragt wirst. Aber wir schlagen mal den Bogen heute zu den Expertinnen bei uns in der Gruppe, Andi. Und zwar splitten wir die heutige Folge, da wir zwei spannende Interviews geführt haben und wir diesen Themen auch wirklich gerecht werden möchten. In Part 1 sprechen wir mit Professor Dr. Dominik Frohn von der Psychology School unserer Hochschule Fresenius. Er forscht nämlich schon lange zur Arbeitssituation queerer Menschen in Deutschland und berichtet uns mal von den Ergebnissen der Studie Out im Office. Und von diesem viel diskutierten Thema in Bezug auf Diversität kommen wir im zweiten Teil mit Professor Dr. Tanja Gabriele Bautzon von der Charlotte Fresenius Hochschule auf einen Aspekt zu sprechen, der in dem Zusammenhang oft weniger Beachtung findet. Und zwar die Neurodiversität. Also es geht um kognitive Unterschiede im Denken, Lernen und Verhalten von Menschen. Aber zuallererst berichtet unser lieber Kollege und Vizepräsident Internationalisierung an unseren Hochschulen Fresenius, Armin Ray, von unserem Diversity Day in Köln.
Also die Hochschule Fresenius ist seit 2012 Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Und die Charta ist eine fantastische Initiative, die Diversity und Inclusion am Arbeitsplatz fördert. Sie richtet sich ja vor allem am Arbeitgeber, aber als Hochschule haben wir das Thema Vielfalt natürlich nicht nur in der Belegschaft, sondern auch bei den Studierenden. Ich meine, ob MitarbeiterInnen oder Studierende. Wir sind alle eine Fresenius-Community in der Bildungsgruppe und dazu gehört für uns die Unterstützung einer offenen, inklusiven Umfelds. Und dann einmal im Jahr ruft die Charta einen Aktionstag, den sogenannten Deutschen Diversity-Tag, aus, um das Thema in den Mittelpunkt zu rücken. Und wir haben begonnen, diesen Tag zu nutzen, um deutlich zu machen, was eine vielfältige Fresenius-Community für uns bedeutet. In diesem Jahr fand die Veranstaltung am 27. Mai auf dem Kölner Campus statt und da waren viele wirklich super Aktivitäten. Das war eine tolle Atmosphäre und es war so klasse zu sehen, dass Menschen nicht nur zusammengekommen sind und Spaß miteinander hatten, sondern dass es auch inhaltliche, einige wertvolle Anstöße und auch ernsthafte Diskussionen gab. Uns war es wichtig, dass es sich um eine von den Studierenden organisierte Veranstaltung handelt. Wir wollen vermeiden, dass es sich in diese Kategorie noch einer Vorlesung oder eines Seminars fällt und wo die Studierenden denken, okay, wir müssen einfach Informationen jetzt aufnehmen. Für uns geht es darum, dass wir Themen ansprechen, die die Studierenden und ihr Leben betreffen. Also das Hauptkonzept bestand darin, dass es im Erdgeschoss des Hauptgebäudes am Kölner Campus verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Aktivitäten gab. Ob es ein Quiz oder ein Spiele oder Diskussionsecken. Es hat wirklich eine Menge Spaß, aber auch lehrreich. Und es ging darum, sich zu öffnen. Ob es ging, dass wir hatten so ein Kick-Out-Bias-Spiel oder ob man vielleicht mit Lego-Steine Gedanken zu Sexismus oder Rassismus darstellen kann. Es ging darum, die Leute dazu zu bringen, über Themen zu reden und sprechen, die sie normalerweise vielleicht nicht würden. Und vielleicht auch mit Leuten, mit denen sie nicht so viele Berührungspunkte haben. Dieses Thema ist schon immer wichtig gewesen. Und ich habe meine Zeit hier als Dozent für Diversity and Equity vor über 12 Jahren begonnen. Und lustigerweise erinnere ich mich an einige Gespräche im Laufe der Jahre, in denen Leute fragen, also die Botschaft ist jetzt angekommen. Also brauchen wir diese Kürze noch? Und spülen wir jetzt im Jahr 2025 vor und ich denke, ist uns alle klar, dass die Notwendigkeit, das zu besprechen, wichtiger ist denn je. Es ist wirklich enttäuschend zu sehen, dass Unternehmen auf der ganzen Welt ihre DEI-Initiativen jetzt zurückfahren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Diversity-Tag hervorheben noch und immer noch Stellung beziehen und zeigen, dass wir sind immer noch da, ein offenes, liberales Europa ist immer noch da und eine Generation global denkende junge Menschen ist noch da. Das ist eine wichtige Botschaft und ich freue mich wirklich, dass so viele Menschen bei Fresenius zusammengekommen sind, um sie deutlich zu machen.
Also ich finde, Daniel, man muss schon sagen, wenn man das so hört, das macht doch Mut sozusagen in glaube ich, global schwierigen Zeiten. Und vor allem sozusagen, dass es nicht nur top-down, sondern auch bottom-up ist. Also dass nicht nur sozusagen Dozierende über Diversity berichten und wie ich gerade von meiner Vorlesung berichtet habe, sondern dass es eben auch unter den Studierenden, in der Studierendenschaft, aber auch zwischen Mitarbeitenden einfach sozusagen diese Bewegung gibt, dass wir alle versuchen, so unterschiedlich wie wir sind, doch auch gemeinsam sozusagen als Team das Beste aus uns rauszuholen, jeden den anderen zu akzeptieren, wie es ist oder wie er ist. Es ist ja alles das, was wir heute für so selbstverständlich erachten. Das sind ja Dinge, die, du hast ja vorher angesprochen, vielleicht noch nicht unbedingt da sind, wo sie perfekt sein könnten, aber schauen wir nochmal 20, 30 Jahre zurück in die Gesellschaft, da war es ja noch viel, viel schwieriger. Nichts ist von alleine so da, sondern wir müssen uns darum bemühen. Und ich glaube, das brauchen wir auch und ihr im HR-Bereich bemüht euch ja auch, das zu ermöglichen, denn wir brauchen ja auch Diversität unter uns Mitarbeitenden.
Ich betone es nochmal, mit verschiedenen Perspektiven, also so setzt man ja auch Projektteams oder generell Teams zusammen, ne? Also du sorgst doch dafür, dass du dich ergänzt und Perspektiven ergänzt. Und deswegen ist es absolut so. Und klar, wenn ich als Mitarbeiter weiß, ich habe hier eine psychologische Sicherheit im Unternehmen, das heißt, ich kann so sein, wie ich bin, dann gehe ich doch viel lieber zur Arbeit und ne, bin auch viel verbundener mit dem Unternehmen. Also ich stimme dir zu, wir müssen einfach dranbleiben und dafür kämpfen, genau wie Omid es gesagt hat, ne, für ein offenes, freies Europa.
Und auch unser Kollege Professor Dr. Dominik Frohn, der hat eine Studie gemacht, die den spannenden Titel nicht out of office, sondern out im Office trägt. Und der wird uns mal ein bisschen berichten von seinen Forschungsergebnissen.
Studienreihe Out im Office ist ja insofern total interessant, weil sie über einen längeren Zeitraum gestreckt arbeitet. Heißt, die Vorgängeruntersuchung, auf die wir uns beziehen, liegt sogar schon im Jahr 1997. Und dann gibt es Studien aus 2007, 2017. Und seit 2017 sind wir im Wechsel im dreijährigen Turnus. Heißt also 2017, 20, 23. Und das führt jetzt dazu, dass wir natürlich generelle Erkenntnisse festhalten können, aber auch Entwicklungen monitoren können, was super spannend ist. Aber so mal als zentrale Erkenntnis kann man sicher festhalten, dass ja der Fokus hier sowieso liegt auf queeren Beschäftigten. Und wir hier sagen können, dass die Art und Weise, wie selbstverständlich offen die Beschäftigten mit ihrer sexuellen und oder geschlechtlichen Identität umgehen können, erhebliche Auswirkungen hat auf ganz viele verschiedene weitere Variablen. Beispielsweise auf Gesundheit, psychosomatische Beschwerden. Heißt, wenn ich nicht offen sein kann mit meiner Identität, dann geht es den Beschäftigten tatsächlich schlechter. Erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis, wenn ich offen sein kann, hat es in erheblichem Ausmaß positive Auswirkungen. Beispielsweise auf Arbeitszufriedenheit, auf Commitment, also Verbundenheit mit der Arbeitgeberin, dem Arbeitgeber. Aber auch sowas wie organisationsbezogenen Selbstwert. Inwiefern gehe ich davon aus, ich bin hier ein wichtiger Teil, ich kann einen relevanten Beitrag leisten, so etwas. Ne? Und was wir auch messen können, ist, dass organisationale Maßnahmen beziehungsweise eine offene Unternehmenskultur in erheblicher Weise Effekte haben auf den offenen Umgang der Beschäftigten. Heißt also, für alle, die im Thema Diversity arbeiten, ist das eine zentrale Bestätigung der eigenen Tätigkeit, weil wir darüber sehr gut belegen können, wenn wir Maßnahmen aufsetzen, wenn wir was tun im Thema, dann hat es auch Effekte auf eine offene Kultur. Ja, wenn wir so auf die Entwicklungen schauen, insgesamt müssen wir mal differenzieren nochmal zwischen den beschäftigten Gruppen. Heißt also, für die lesbischen und schwulen Beschäftigten können wir eben diese Entwicklung von 1997 an bis jetzt nachverfolgen. Und da können wir tatsächlich sagen, die Offenheit dieser beschäftigten Gruppe ist so in den letzten Dekaden 2007, 2017 kontinuierlich gestiegen. Die Situation für transgeschlechtliche Beschäftigte oder auch für bisexuelle Personen sieht in der Tat ein bisschen anders aus. Hier kann man sagen, die hinkt in der Tat sozusagen der Entwicklung der lesbischen und schwulen Beschäftigten deutlich hinterher. Da tut sich jetzt in den letzten Jahren insbesondere bei den transgeschlechtlichen Personen etwas, sodass da auch die Offenheit gestiegen ist. Was erstmal als positive Botschaft vor dem Hintergrund, dass die Offenheit ja einen erheblichen Effekt auf solche Aspekte wie Arbeitszufriedenheit und Gesundheit hat, natürlich erstmal relevant zu benennen und positiv zu bewerten ist. Bezogen auf die Diskriminierungserfahrung ist es leider so, dass wir hier nicht solche Entwicklungen feststellen können, was interessant ist. Ja? Denn man kann ja davon ausgehen, mit gestiegener Offenheit müsste sich eigentlich auch das Erleben von Diskriminierung verschieben. Und zwar nach unten. So würde zumindest der Kontakthypothese in der Sozialpsychologie entsprechen. Was wir aber messen können, ist, dass für die Beschäftigten lange das Diskriminierungserleben auf dem gleichen Level geblieben ist, also nicht gesunken oder nicht gestiegen ist. Jetzt in den allerletzten Sequenzen, und das entspricht vielleicht auch so den gesellschaftspolitischen Entwicklungen, aber auch wenn wir in die USA schauen, so dem Fokus aufs Thema Diversität, können wir tatsächlich feststellen, dass die Diskriminierungserfahrungen sogar wieder angezogen sind. Also die Toleranz oder ich sag mal die Akzeptanz oder die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Vielfalt ist ja sehr davon abhängig, inwiefern bin oder war ich hier im Kontakt. Das meint die Kontakthypothese der Sozialpsychologie, dass wir sagen können, okay, wenn ich irgendwie eine Gruppe kennengelernt habe, wenn ich da in Kontakt bin, dann reflektiere ich eigene Stereotype und oder Vorurteile und es hat dann eben einen entsprechenden Effekt. Und je mehr es als öffentliches Thema eine Rolle spielt, je mehr es im medialen Kontext aufgegriffen wird, je mehr Dokumentationen, Artikel und dergleichen es zum Thema gibt, umso mehr ist natürlich auch Bevölkerung mit dem Thema im Kontakt und hat die Chance, eigene Stereotype und Vorurteile zu reflektieren. Also man muss ja in erster Linie erstmal sagen, es ist ja irritierend, dass die Diskriminierungszahlen lange erstmal auf dem gleichen Level geblieben sind, beziehungsweise jetzt sogar wieder mehr anziehen, also Diskriminierung wieder eher steigt. Und das ist ja völlig konträr zu dem, was ich jetzt zur Kontakthypothese formuliert habe. Ja? Und deswegen scheint es so zu sein, das sind jetzt aber Hypothesen, die ich formuliere. Und der Rest ist jetzt alles gut wissenschaftlich belegt, dass diese ursprüngliche Erklärung nicht mehr vollständig genug ist, um diese Entwicklung zu beschreiben. Heißt, eine Hypothese könnte sein, für einen Teil der Bevölkerung gilt nach wie vor die Annahme der Kontakthypothese. Durch mehr Information, mehr Kontakt, mehr Präsenz verändere ich meine Stereotype. Für einen anderen Teil der Bevölkerung scheint es so zu sein, dass mit gestiegener Sichtbarkeit die Gegenbewegung stärker geworden ist. Und da spielt natürlich auch der gesellschaftliche Rahmen oder auch der politische Kontext eine erhebliche Rolle. Wir müssen ja schon sagen, gerade so in den letzten 3 bis 5 Jahren ist auch im öffentlichen Diskurs der Fokus auf Entwertung, Entmenschlichung, Herabwürdigung wieder erheblich gestiegen. Wenn wir die Entwicklung jetzt ganz brandaktuell in den USA anschauen in den letzten 100 Tagen, dann ist da ja genau das ein großes Thema, hier Spaltung in Bevölkerung zu stärken über kontinuierliche Entwertung und bis hin zu Entmenschlichung. Die Ideologie dahinter ist ja ehrlicherweise so einfach wie perfide, nämlich geht es darum, hier Personen zu identifizieren, die irgendwie als Sündenböcke herhalten, darüber eine Aufwertung der Eigengruppe zu erzeugen, die eben als Wählende zu gewinnen und gleichzeitig hier über andere Personen die entsprechende Abwertung zu setzen und darüber am Ende auch die eigene Positionierung in Gesellschaft zu stärken. Also demnach auf jeden Fall möglich, hier so einen Kontext herzustellen.
Ja, das zeigt, wie komplex eigentlich die Thematik ist. Wir haben uns ja dann ja jetzt gerade irgendwie so allgemein so ein bisschen auf eigene Erfahrungsbasis darüber unterhalten. Wenn man das aber sich dem wissenschaftlich auch, sag ich mal, ja, sozialpsychologisch widmet, dann zeigt man und sieht man, dass sozusagen zum einen das Erreichte nicht einfach sicher ist. Wir hatten es ja vorher so ein bisschen so flapsig angesprochen und wir immer weiter sozusagen daran arbeiten müssen, um die Awareness, habe ich auch so ein bisschen das wahrgenommen, die Awareness auf den verschiedenen Ebenen ja generieren zu können und auch weiter optimieren zu können. Und am Ende des Tages stellt sich ja für uns immer die Frage, jetzt, wenn wir das jetzt so also als Bildungsunternehmen uns anschauen, zum einen, wie nutzen wir diese Erkenntnisse in der Lehre, um die nächste Generation damit sozusagen, ja, die richtigen Pflänzchen setzen zu können, ad eins, und wie nutzen es wir bei uns selbst im Haus und wie wir es dann irgendwie auch schaffen, Einfluss, glaube ich, auf Unternehmenskultur, glaube ich, nehmen zu können, oder, Daniel, wie siehst du es?
Ja, ist schon ein bisschen erschreckend auch, ne, wie der Dominik das einordnet und nochmal zu meiner Ausgangssituation oder Frage an dich, ja auch, die ja auch so ein bisschen flapsig war, wir haben ja keine anderen Probleme. Nee, ne, das ist ein Thema, was uns alle angeht. Also das hat er jetzt nochmal wirklich gut dargestellt hier auch, wie einfach es ist, das populistisch eben jetzt auch zu nutzen, ne, und damit eben auch Machtstrukturen wiederherzustellen. Das sehen wir ja gerade ganz deutlich in der Gesellschaft. Ja, umso wichtiger für uns als Bildungsunternehmen hier eben auch für diese Offenheit und Awareness, wie du es gesagt hast, zu werben. Und wir hören auch nochmal rein von Dominik Frohn, wie Unternehmen denn jetzt eigentlich eine offene und tolerante Kultur für unter anderem die queere Community gestalten können und wie sie auch davon profitieren können?
Ja, also die zentrale Sorge, die besteht, ist die vor Diskriminierung, Ausgrenzung und dergleichen. Ne? Und das kann jetzt nochmal sehr unterschiedlich sein, auch wieder für die einzelnen Personengruppen. Solche typischen Formen wie, ich werde jetzt nicht einbezogen in Kommunikationsprozesse oder ich erlebe sowas wie Beleidigungen, bis hin ehrlicherweise sogar zu körperlicher Gewalt oder Aggression. Auch das können wir am Arbeitsplatz messen als eine Erfahrung, die die Personen machen. Ist was erstmal für alle queeren Beschäftigten gilt. Ne? Und dann gibt es natürlich immer so spezifische wie beispielsweise, wenn es um transgeschlechtliche Personen geht, die typischen Fragen rund um, wie ist der Zugang zu Waschräumen, zu Toiletten und dergleichen. Wie gehen wir da auch mit All-Gender-Toiletten um, sodass es hier inklusiv für alle Personen ist, solche Sachen. Ne? Das sind natürlich dann Erfahrungen, die einfach so kontinuierlich im Alltag eine Rolle spielen, weil ich natürlich in irgendeiner Weise diese Räume im Laufe eines Arbeitstages aufsuchen muss. Und wenn ich da jedes Mal Sorge habe, dass jetzt da ein Ausschluss passiert, dass ich irgendwie rausgeschmissen werde, komisch angeschaut werde und so weiter, das macht natürlich sehr, sehr kontinuierlich unangenehme Erfahrungen in Relation jetzt zu einer einzelnen negativen Erfahrung, wo vielleicht mal KundenInnen oder LieferantenInnen irgendwas Doofes gesagt haben. Also ein zentraler Tipp ist erstmal in der Tat für sich einen möglichst individuell stimmigen Umgang zu prüfen. Der wird ja von mir und meiner Persönlichkeitsstruktur abhängig sein und gleichzeitig auch von dem Kontext, in dem ich tätig bin. Wenn es darum geht, queerfreundliche Unternehmenskultur zu gestalten, dann können wir erstmal denken auf der Ebene von konkreten Maßnahmen, aber auch auf der Ebene von konkreten Regelungen. Ne? Wenn es sowas gibt wie ein Code of Conduct oder ein Leitbild, je nach Unternehmenskontext und Kultur heißt es halt ein bisschen anders. Ne? Aber wenn es hier klare Regelungen gibt, ist ein erster Punkt. Ne? Und dann auf der Ebene von Strukturen haben wir natürlich auch sowas wie, gibt es Ansprechpersonen fürs Thema und auch jetzt solche Themen, die viel Wirkung im Alltag haben, siehe beispielsweise das Thema Toiletten oder Waschräume, die aber eben auch strukturell umzusetzen sind, relativ easy, ehrlicherweise. Ne? Wenn es da einfach auf der räumlichen Ebene gilt, ja jetzt in gleicher Weise für das Thema Barrierefreiheit und so. Ne? Also können ja das Thema Diversität bitte immer auch horizontal denken und alle Dimensionen mit berücksichtigen. So. Und dann haben wir aber eben eher Aspekte, die so auf Kultur einzahlen. Und da müssen wir sagen, natürlich sind die Führungskräfte die zentralen KulturvermittlerInnen in Systemen. Und das heißt, da braucht es sowas wie Awareness-Trainings zum Thema Diversität, dass die dahingehend gut aufgestellt sind. Dass die auch eine Orientierung haben, wie spreche ich denn hier diversitätssensible Punkte an? Auch wie interveniere ich in Diskriminierungssituationen? Denn das ist natürlich Führungsverantwortung. Ja? Wenn ich hier als Führungskraft nicht interveniere oder wenn ich bei einem blöden Joke zugunsten von irgendwelchen marginalisierten Gruppen mitlache oder im schlimmsten Fall ihn selbst mache, dann ist halt vorbei, was die Kultur angeht. So, ne? Heißt also, hier sind die Führungskräfte zentral und ansonsten ist eben prima, wenn es noch weitere Möglichkeiten und oder Maßnahmen gibt, die dann für die Personen selbst als Möglichkeit im Raum sind. Ne? Das können jetzt in großen Systemen mitarbeitende Netzwerke oder Employee Resource Groups sein, wo sich eben Personen auch miteinander vernetzen können, unterstützen können. Da können wir auch gut belegen, das puffert sozusagen die negative Wirkung von Diskriminierung, wenn ich hier im Kontakt mit anderen sein kann. Ne? Aber auch sowas wie Beratungsangebote, Coaching-Angebote für die Mitarbeitenden. Ne? Also was zahlt hier natürlich auch total drauf ein. Und zusätzlich müssen wir sagen, wenn wir jetzt wieder nur mal queere Beschäftigte im Blick nehmen, ist interessant, dass wir hier messen können, dass diese Zielgruppe im Mittel deutlich höher gebildet ist als Gesamtbevölkerung. Da ist noch keine Klarheit, woher kommt es eigentlich? Eine Hypothese könnte sein, hier gibt es ein Phänomen, das wir mal als Diskriminierungsflucht bezeichnen können via Bildung. Das heißt, ich bin dann schneller beweglich, schneller flexibel, auch potenziell pathogene und oder diskriminierende Kontexte verlassen zu können. Heißt, das Arbeitgebende in Zeiten von demografischem Wandel und Fachkräftemangel natürlich von Interesse. Zusätzlich muss man ja sagen, wenn ich was im Thema tue, hat es ja immer auch einen Effekt overall, ja. Es gab lange ja auch häufig diesen Spruch, eine Gesellschaft ist nur so gut, wie sie im Umgang mit marginalisierter Gruppe ist. Und das ist ja auch für Unternehmenskulturen in gleicher Weise zu beschreiben. Ne? Heißt, ich werde hier einen anderen Umgang auch im Miteinander finden, was ja auf allen Ebenen belegbar einen positiven Effekt hat. Ja? Also wenn Mitarbeitende auch miteinander angemessen umgehen, sich unterstützen, empathisch sind miteinander, ist irrwitzig gut belegt, hat es beispielsweise auch Effekte darauf, wie wird diese Organisation von KundenInnen bewertet. Das ist spürbar, wie wird da miteinander umgegangen und dann hat es halt einen Effekt auch auf die Bewertung durch die KundenInnen. In der Studie wurde sogar auch erhoben, aufgrund der spezifischen biografischen Erfahrungen Gibt es demnach eurer Einschätzung nach spezifische Kompetenzbereiche, die sich entwickeln? Und mal so auf der Hand liegt sowas wie Diversitätskompetenz, ne? Generell auch einen eigenen, anderen Umgang mit Vielfalt bei anderen Menschen entwickelt zu haben, aber auch sowas wie intrapersonelle Kompetenzen, was eher mit sowas wie Selbstreflexion, Selbstreflektiertheit, auch am Ende im Optimalfall ein selbstsicheres oder selbstbewusstes Auftreten und umgekehrt aber durchaus auch interpersonale Kompetenzen, sowas wie Kommunikationsfähigkeit, Konflikt Fähigkeiten. So etwas lerne ich natürlich auch durch Erfahrungen, wenn ich nicht der Norm entspreche in einem mir bedeutenden Identitätsaspekt.
Da war jetzt auch wieder viel drin, oder? Würde ich sagen. Also viel, was man für sich selber und auch für uns als Unternehmen oder im Umgang mit unseren Studierenden, glaube ich, lernen kann.
Ja, total. Ne? Dieses durch Erfahrungen lernen kann. Und was er am Ende eigentlich sagt, ist ja, hey, ne, wenn du nicht der Norm entsprichst, dann musst du eigentlich immer raus aus der Komfortzone. Und ne, musst dich immer erstmal wieder neu orientieren, lernst dadurch aber auch dazu und hast eigentlich viel höhere Fähigkeiten auch im Umgang mit anderen Menschengruppen. Und das ist für mich ja wirklich jetzt auch wieder das, wo wir zurückkehren können, finde ich, Andi. Wofür ist es gut? Ne? Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir die Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt ja nur gemeinsam schaffen können. Das heißt, du kannst es nur mit anderen KollegInnen auch lösen, die Probleme. Und am besten noch, wenn sie halt anders denken als du.
Und vor allem, wenn du auch mal komplexe Sichtweisen oder Argumente mal mit unterschiedlichen Blickwinkeln auch mal diskutierst. Ich meine, das ist ja auch das, was du in der Wissenschaft auch möchtest. Wenn du dich immer nur mit den gleichen Menschen unterhältst, die die gleiche Sichtweise zum Beispiel auch auf politische Problemlagen global haben, dann wirst du auch nie weiterkommen. Das heißt, Diversität auch im Wissenschaftsbetrieb bedeutet ja auch ganz unterschiedliche Annahmen, Sichtweisen mal zusammenzubringen und dann daraus synoptisch irgendwie vielleicht eine Verifizierung, unterschiedliche Sichtweisen zu verifizieren, um gemeinsam dann auch zum besseren Ergebnis zu kommen. Und vielleicht möchte ich nur eine Sache noch ansprechen, weil die mir selber auch im Herzen liegt. Ich meine, wir haben Diversität zwischen den Mitarbeitenden, aber eben auch Diversität zwischen den Studierenden. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass wenn jemand eine Diskriminierungserfahrung oder so hat, also ich bin selbst zum Beispiel jetzt hier schon seit 16 Jahren oder knapp 16 Jahren Vertrauensdozent am Standort, dass es dann auch Institutionen gibt, wo man sich hinwenden kann und wo man darüber auch sprechen kann. Und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Institutionen und Einrichtungen, die wir auch bei uns brauchen, zwischen den Kolleginnen und Kollegen, aber auch im Umgang mit unseren Studierenden. Denn es sind ja jeden Tag Tausende von Studierende auf unseren Campi sozusagen, ne? Und Hunderte von Dozierenden da. Und da kommen ganz viele Kulturen, ganz viele Orientierungen jeden Tag in so einem Unternehmen wie bei uns zusammen. Und ich glaube, da ist es zum einen natürlich wichtig, es zu lehren, aber es braucht eben auch Strukturen und es braucht eine Firmenkultur und eine Hochschulkultur, sage ich jetzt mal, wobei ich hoffe immer, dass Hochschulen an sich schon so eine Kultur mit sich bringen, dass das auch gelingen kann.
Das war es mit dem ersten Teil an dieser Stelle. Aber wie bereits erwähnt, Diversität ist ein wirklich breites Feld und umfasst eben nicht nur die sexuelle Identität und Orientierung, sondern viel mehr. Deswegen haben wir diese Folge in zwei Teile gesplittet und befassen uns im nächsten Part mit dem Thema Neurodivergenz. Dieses haben wir ausgewählt, da wir mit Professor Dr. Tanja Gabriele Bautzon eine wirklich hervorragende Expertin in unserer Bildungsgruppe haben und das Thema insgesamt oft weniger Beachtung findet, wenn es um Diversität geht. Also hört unbedingt noch in Teil 2 rein und erfahrt mehr über die Stärken und Herausforderungen neurodivergenter Menschen und warum wirklich alle von dieser Vielfalt unterschiedlicher Denk- und Verhaltensweisen profitieren.